Größter Wunsch war immer, einen Ort zu schaffen oder einen Raum zu schaffen, wo man eigentlich gar nicht viel erklären muss oder viel anweisen muss oder viel sprechen muss, weil ganz einfach der Ort oder der Raum aus sich selbst heraus wirkt. Ich glaube, das können wir momentan ganz gut spüren. Allein dieses Ankommen hier in der Metta Vihara hat bestimmt viele von euch, eingeschlossen mich selbst, im Herzen berührt. Eher zu sehen, dass das möglich ist, in einer anderen Welt zu leben, mitten in einer Welt, die ja ziemlich durcheinander ist. Und dass es letztendlich an uns liegt, in was für einer Welt wir leben wollen und was für eine Welt wir gestalten wollen. Ja, und das hat uns auch total viel Freude gemacht, diese Mitte zu gestalten, diesen achtfachen Befreiungsweg des Buddha in eine schöne Form zu bringen, mit vielen, vielen unterschiedlichen Elementen. Ja, und ich möchte doch heute Abend die Gelegenheit auch wahrnehmen, ein bisschen was zu diesem Mandala, zu diesem achtgliedrigen Befreiungsweg zu sagen. Was ich besonders schön finde, ist, dass das Dhammarad etwas Rundes ist und dass das Dhammarad hier scheinbar etwas Äußeres ist, aber es gleichzeitig auch etwas ist, was wir in uns tragen. Wir haben all die Qualitäten, die auf dem achtfachen Pfad erklärt werden, gelehrt werden, zur Entfaltung kommen können, die haben wir natürlich auch in uns. Und ich finde es heute besonders schön, dass wir auch im Kreis sitzen, weil dadurch ist ganz einfach dieses Mandala erweitert und wir sind ja sofort Teil davon und mit dem Buddha mitten unter uns. Und ja, allein das ist irgendwie total schön. Ein paar Elemente, die traditionell auch vom Buddha auch angewiesen worden sind, die wir verehren können, klassische buddhistische Elemente, interessanterweise nicht dem Buddha selber. Er hat nicht gesagt, wir sollen den Buddha verehren, oder er hat auch gesagt, man soll eigentlich keine Statuen vom Buddha machen. Aber wie es eben so ist, wir befolgen ja nicht unbedingt immer das, was der große Lehrer sagt, der spirituelle Meister sagt, sondern vergehen dann 200-300 Jahre und dann fängt man dann doch an, Statuen zu schaffen, so wie man sich eben den Buddha vielleicht vorstellt. Manche Statuen sind total schön und berühren einen. Manche sind vielleicht mehr so Verkaufsgegenstände. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass alle Menschen eigentlich, wenn sie sich eine Statue, ob es in einem Asiatica-Shop ist oder im Baumarkt ist, sich kaufen, ist eine Sehnsucht damit verbunden. Eine Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, nach etwas Entschleunigung, etwas mehr zu sich zu kommen oder in diese lichte, leichte Gelassenheit auch zu kommen, die der Buddha ja auch ausstrahlt. Der Buddha hat andere Elemente empfohlen, die wir verehren können, allen voran das Dhammarad. Das Dhammarad ist ja der achtgliedrige Pfad, der mit acht Speichen ausgedrückt wird und der natürlich auch ein Zentrum hat. Und wie es eben bei einem Rad so ist, im Zentrum von einem Rad ist totale Stille. Da ist also vielleicht noch deutlicher bei einem Hurricane, wo außen eine unglaubliche Turbulenz herrscht. Und je mehr man in die Mitte kommt, desto ruhiger und friedlicher wird es. Und ganz in der Mitte ist es vollkommen friedlich. Ja, und im Endeffekt ist auch bei uns so, je mehr man sich verliert, je mehr man an die Peripherie sozusagen kommt, je mehr man nach außen kommt, je mehr man ja, das Hier und Jetzt und die eigene Mitte verliert, desto stressiger wird es ganz einfach und desto anstrengender wird es. Und eigentlich wäre die Hauptanweisung aus diesem Verlorensein, aus diesem ja, Gestresstsein, wieder zurückzukommen in unsere Mitte, wo es ja total friedlich ist. Ja, und das ist mit diesen 8 Pfeilen ist das zum Ausdruck gebracht, diese 8 Glieder des 8-gliedrigen Pfades. Das ist das eine Element, das Dhammarad, das hier angedeutet ist oder symbolisch dargestellt ist. Das nächste ist der Bodhibaum. Bodhibaum ist gerade in den asiatischen Ländern das Verehrungsobjekt schlechthin, ja. Allen voran in Bodh Gaya, wo der Buddha erleuchtet worden ist. Da ist ja dieser berühmte Bodhibaum, der aber schon gar nicht mehr der ursprüngliche Bodhibaum ist, sondern ein Nachkomme von ja, einem Abkömmling schon, der in Sri Lanka steht, in Anuradhapura. In Anuradhapura steht, glaube ich, der letzte Abkömmling von dem ursprünglichen Bodhibaum, unter dem der Buddha erleuchtet worden ist. Und dieser Bodhibaum, der jetzt in Bodh Gaya steht, der ist wieder ein Nachkomme von dem in Anuradhapura, soweit ich informiert bin. Auf alle Fälle haben wir zu Hause auch ein paar Ableger von Bodhibäumen. Ich weiß nicht, wie die Linie zu den ursprünglichen Bodhibäumen ist, ob es da tatsächlich eine Linie gibt. Auf alle Fälle haben wir ein paar schöne Bodhibäume bei uns. Momentan im Winter immer herinnen, im Frühjahr kommen sie dann nach draußen. Ja, und die haben angefangen vor einem Monat oder so, teilweise ihre Blätter loszulassen, abzuwerfen. Und ich habe mir dann gedacht, wow, was für ein Geschenk. Und habe angefangen, die Blätter zu pressen, in einem dicken Buch, mit Zeitung links und rechts. Und wusste eigentlich gar nicht erst einmal, ja, was ich damit einmal machen möchte. Und jetzt vor ein paar Tagen, wo wir angefangen haben, zu Hause dieses Mandala zu legen, auf einmal war es klar, ja, ist klar, diese Blätter, die umgeben dieses Dhammarad, die umgeben das und bringen das nochmal intensiver zum Ausdruck. Das ist das zweite große Element, das der Buddha gesagt hat, das verehrungswürdig ist, Bodhibaum oder die Bodhiblätter. Und das dritte ist die Stupa. Früher waren das eben eher so Erdhügel, wo die Asche von Heiligen reingegeben wurde, eben auch nach dem Tod des Buddha wurde die Asche in so einem großen Erdhügel reingegeben. Und dann hat sich das aber im Laufe der Jahre hat sich das eben weiterentwickelt und verschiedene Formen sind dann entstanden. Ja, das ist eine Form, die vor allem in Sri Lanka, denke ich, und auch in Burma zu finden ist. Thailand, auch ein buddhistisches Land, hat ja auch ähnliche Formen, aber doch immer wieder spezifisch. Ja, und auch die sozusagen die Stupa ist ein Objekt, das wir verehren können. Wir wollten ja hier vor vielen, vielen Jahren eine Stupa in der Form bauen, vorne am Pagodenhügel, wie er früher geheißen hat, jetzt ist es der Friedenshügel, wo wir auch einiges an Zeit verbringen werden und gestalten werden, wo wir auch den Friedensbaum am Ende unseres Kurses pflanzen werden. Und ja, wir haben da damals die Genehmigung nicht bekommen, für diese Pagode da vorne zu bauen. Es wurde vom Landrat, der war dann selber da, wurde es auch abgelehnt. Auch die Nachbarn waren nicht so begeistert. Und ja, es wäre zu exponiert gewesen, zu weit sichtbar gewesen. Und das wollten die ganz einfach nicht. Ja, und so war dann das Gespräch mit dem Landrat, wo ich ihn dann gefragt habe, ja, was würden Sie denn vorschlagen? Und er hat dann gesagt, diese Pagode oder Stupa oder was, dieses Gebäude, das müsste aus Holz gebaut werden und das müsste achteckig sein. Also wie, das war damals schon sehr überraschend, wie aus der Pistole geschossen, hat er das gesagt. Und das müsste an einem anderen Platz eben stehen. Ja, so ist diese Pagode, diese wunderbare Pagode, dieser ganz besondere Ort entstanden. Diese Pagodenkapelle für den Frieden, die jetzt achteckig ist und aus Holz gebaut ist und eben an dem Platz ist, wo sie, glaube ich, auch hingehört. Ja. Es wird auch eine Möglichkeit für euch sein, da auch zu meditieren. Es ist ein Kraftort. Der ist auch entstanden mit dem Wunsch, wir hatten Reliquien, Buddha-Reliquien aus Myanmar bekommen, mit dem Wunsch, einen würdigen Aufbewahrungsort zu schaffen. Und am Anfang hatten wir die in dieser Stupa da, in der Mitte war der Aufbewahrungsort und irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen da auch ein Gebäude dafür bauen. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte über die Mitte hier von diesem Mandala. Dann vielleicht sind einige von euch überrascht über diese Elemente, die diese vier Elemente, die am Rand von diesem Tuch zu finden sind. Und es sind natürlich die vier Elemente, aus dem die Erde besteht und aus dem wir bestehen. Und es ist eben auch ein ganz wichtiges Element, die Elemente einmal zu verehren, ihnen auch, ja, bis hier teilweise vorhanden ist, hier an dem Gelände teilweise vorhanden ist, ihnen auch einen Ort zu schaffen, wo man dann die Elemente auch verehren kann oder uns für die Elemente öffnen kann, eine neue Beziehung zu den Elementen eingehen kann. Wir leben in einer Zeit, wo wir von allem getrennt sind, auch von dem, aus dem wir bestehen, sind wir ja leider auch getrennt von den Elementen, aus dem die Erde besteht, aus dem die Schöpfung besteht. Irgendwie haben wir es geschafft, uns von allem eigentlich abzutrennen. Den Weg, den wir hier beschreiten wollen, den Aufbruch in ein neues Bewusstsein oder der Aufbruch in ein erweitertes Bewusstsein, hat vor allem auch damit zu tun, dass wir unser Herz wieder neu öffnen und in eine neue Beziehung zu unserer Mitwelt kommen, zum Beispiel zu den Elementen. Ja, ich denke, es ist für sich sprechend, was für was steht, wenn man reinkommt und vorne dieser große Stein ist natürlich das Erdelement, ein wunderschöner Stein, den die Tanja in der Nähe vom Buddha-Haus gefunden hat und voller Freude und Begeisterung mir dann mitgebracht hat, den ersten Mal hochgeschleppt hat von einem Bach, wo er drin gelegen ist, und dann hochgeschleppt zum Buddha-Haus. Und dann war er jetzt über einige Monate auf meinem Altar, den ich zu Hause in meinem Zimmer habe, war er gelegen. Also der ist schon gut aufgeladen und da war es ganz einfach klar, dieser Stein möchte in dieses Mandala kommen und möchte das Erdelement repräsentieren. Und dann haben wir als nächstes das Wasserelement. Ja, wo wir auch in einer, uns in einer Zeit befinden, wo es, denke ich, immer wichtiger wird, dass wir die Verehrung für das Wasserelement, dass wir die wieder entfalten. Wasser ist Leben und ohne Wasser gibt es kein Leben. Und wir tun immer so, da haben wir uns angewohnt, das Wasser als vollkommen selbstverständlich zu erachten. Und momentan leben wir in einer Zeit, wo es immer offensichtlicher wird, dass das alles andere als selbstverständlich ist, dass Wasser immer vorhanden ist. Ja. Früher war das, denke ich, selbstverständlich, dass auch zu gegebenen Anlässen auch Rituale ausgeführt worden sind, um eben um genügend Wasser zu bitten, auch darum zu bitten, dass das Wasser einen nicht verletzt oder nicht irgendwie, dass das nicht außer Kontrolle gerät oder ja, vielleicht sogar Katastrophen verursacht. Also diese Dinge waren früher viel selbstverständlicher. Teilweise in den indigenen Traditionen können wir diese Haltung immer noch finden. Leider, wie gesagt, bei uns in unserer westlichen aufgeklärten Gesellschaft ist es leider ein bisschen abhanden gekommen. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir es nicht wieder neu etablieren können oder neu entfalten können. Ich denke, ganz ein wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit, von einem spirituellen Weg ist ganz einfach auch diesen neuen Zugang, diese neue Beziehung zur Schöpfung und zu den Elementen auch wieder zu bekommen. Ja. Es gibt hier, und das ist ganz, ganz schön, auf diesem Gelände der Metta-Vihara gibt es auch Verehrungsorte. Und insofern, ich finde es so toll, wie das gerade alles so zusammenkommt, dass das, was wir hier auf diesem Gelände auch erleben werden und entdecken können und wo wir auch unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen können, dass das immer wieder auch hier sich spiegelt und hier auch sozusagen nochmal zusätzlich an Kraft gewinnen kann. Dieses Mandala, wir natürlich eingeschlossen, sind der achtfache Pfad, sind die vier Elemente und das hier zu erleben und dann auf dem Grundstück dann auch mit Ritualen zum Ausdruck zu bringen, ist natürlich total schön. Es gibt einen Erdgöttinnenplatz, wo das Erdelement verehrt werden kann. Und wir haben uns im Kreativteil vorgenommen, die erste Woche mehr dem Erdelement zu widmen. Wir wollen in der ersten Woche mit Ton arbeiten und da ja, Elemente ja, schaffen, die, aber dazu mehr, die eben vielleicht geeignet sind, um unsere Verehrung für das Erdelement oder für den Erdgöttinnenplatz zum Ausdruck zu bringen. Wir werden die zweite Woche, werden wir vor allem der Verehrung und der Wertschätzung vom Wasser widmen und den Wasserplatz mit Ritualen und mit unserer ganzen Wertschätzung und Dankbarkeit und unseren Geschenken ehren, sodass hoffentlich das Wasser genügend vorhanden ist an diesem Ort in der Zeit von unserem Kurs. Dieter hat ja schon das angesprochen, dass das momentan ein bisschen knapp ist und wir dadurch schon natürlich eine achtsamere, bewusste Haltung einnehmen können. Aber vielleicht können wir mit unseren Ritualen auch noch ein bisschen zusätzlich dafür sorgen, dass das alles auch gut abläuft. Ja, da ist natürlich der Quellbereich ist der Ort, wo wir das Wasser verehren wollen. Und die Geschenke auch vielleicht darbringen wollen. Wir hatten euch ja auch angeschrieben, dass schön wäre, wenn ihr auch Wasser von zu Hause mitbringt. Ich weiß nicht, habt ihr alle Wasser dabei? Ja. Und auch einen Stein dabei. Toll. Also so, dass man dann, das kommt dann auch alles zusammen, dass von den Orten, wo ihr lebt, das eben hier mit reinkommt und ihr dann auch einige Geschenke mitbekommen werdet, die er dann wieder von hier mit nach Hause nimmt, sodass dieser heilige Austausch, dieses wechselseitige, dieses Geben und Empfangen, was ja ein Teil des Lebens, ein wichtiger Teil des Lebens ist, dass das eben auch wirklich stattfinden kann. Wir wollen euch, kann ich ja schon verraten, oder? Noch nicht? Doch. Ja, wir wollen euch, jeder darf zum Schluss ein Bodhiblatt und einen Stein, der drauf liegt, mit nach Hause nehmen. Also das ist natürlich auch eine schöne Vorstellung, dass das jetzt 23 Tage aufgeladen wird. Und wenn ihr das mit nach Hause nehmt, ich meine, das ist ja die allerschönste Erinnerung und die allerschönste Kraftquelle, die ihr dann zu Hause bei euch auf dem Altar auch stellen könnt oder in eine schöne Ecke in der Wohnung stellen könnt. Ja. Dann das Luftelement in Form von Federn, also besonders beeindruckender Flügel. Den wir auf dem Grundstück, das meinen Geschwistern und mir gehört, wir haben einen landwirtschaftlichen Grund, 2,7 Hektar. Und der wird ganz schonend, wird dieses Stück Land bewirtschaftet. Und wir waren eines Tages im Winter, im kalten Wetter sind wir rausgekommen. Und dann war ein Mäusebussard, war da gelegen, ohne Kopf. Aber sonst alles noch total in Ordnung. Und ja, wir haben dann die Flügel mitgenommen und Tanja hat die dann präpariert. Und kann man heute alles nachgoogeln, wie man das macht und was dazu notwendig ist. Und dadurch ist dieser schöne Flügel entstanden, der natürlich eine wunderbare Symbolik auch ist für das Luftelement, die Federn, das Leichte, das Luftelement, wo man eben fliegen kann. Und dann haben wir noch das Feuerelement, auch etwas von der Tanja, vor letztes Jahr, glaube ich, wo du beim Aufenthalt hier getöpfert hast, diese Schale, und ja, die dann von der Christine gebrannt wurde und die jetzt als Schale für das Feuerelement, für die Kerze auch dient. Natürlich sind viel mehr Kerzen auch am Brennen und ja, um auch ganz einfach so Atmosphäre auch zu erleben. Aber wir werden die Kerzen nicht immer alle anzünden an besonderen Tagen wie heute. Und morgen ist ja nochmal Vollmond, da werden wir dann morgen auch alle Kerzen auch anzünden, auch die vier äußeren Kerzen noch anzünden. Aber so, dass ihr schon mal so einen Eindruck davon bekommt, ja, von dieser lichten Kraft, die eben in diesem Mandala auch vorhanden ist. Ja, und dann habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass 8 Art Pfeile in die Mitte weisen, wo ja ein Herz am Ende dieses Pfeils positioniert ist. Und das ist natürlich auch wieder, dass diese achtgliedrige Pfad eben in die Mitte zielt. Und ja, und was ist in der Mitte? Ja, da ist unser Herz zu finden. Und insofern war es eigentlich ganz logisch, die Mitte mit Herzen auch zu gestalten und gleichzeitig mit dieser Stupa als Ausdruck für Frieden und wirklich im Innern anzukommen. Wahrscheinlich habt ihr bemerkt, dass die 8 Herzen in den Farben des Regenbogens gestaltet sind. Und ja, ich finde das auch mega berührend, dass ich das jetzt so zusammenbringen darf. Weil ich habe vor 2 Jahren eine Ausbildung zum Friedensbaumpflanzer gemacht und deswegen kann ich das ja auch machen am Ende vom Kurs am Friedensbaum pflanzen, und das ist ein total schöner Abschluss für den Kurs. Ja, und da ist in dieser Friedensbaumstiftung von einem inzwischen guten Freund, ist die in einer Vision empfangen worden, die er bei den Lakota-Indianern bekommen hat, wo er den Sonnentanz gemacht hat, wo er 4 oder 5 Tage nichts gegessen hat, nichts getrunken hat und nur getanzt hat. Und am Ende dieser 5 Tage dann nochmal ein spezielles Ritual, und wo es ganz einfach ihn total auseinandergenommen hat. Wirklich, er ist in 1 Million, so hat er es erzählt, 1 Million Partikel auseinandergebrochen. Und dann, wo das wieder zusammengekommen ist, war auf einmal diese Vision da, dass er ja ein Projekt starten soll, Friedensbäume zu pflanzen. 1 Million, eben 1 Million Partikel, in denen er auseinandergefallen ist. Und ja, so ist die Friedensbaumstiftung entstanden. Natürlich allein 1 Million Bäume pflanzen ist schwierig, und so ist es dann relativ bald klar geworden, dass da mehr Menschen dazu notwendig sind. Und da gibt es inzwischen auch Ausbildung, die man machen kann, sodass man in einem 3-4-tägigen Ausbildungsprogramm lernen kann, wie man einen Friedensbaum pflanzt und dieses Ritual eben lernt. Ja, und ich habe das gelernt und bin Friedensbaumpflanzer. Und in dieser Friedensbaumstiftung gibt es den neuen Regenbogen, den Regenbogen für die neue Zeit. Und dieser Regenbogen besteht aus 8 Elementen, aus 8 Farben. Der alte Regenbogen bestand aus 7 Farben, der neue Regenbogen besteht aus 8 Farben. Mag man sich vielleicht auch fragen, ja, wenn man schon mal davon gehört hat, ich weiß nicht, ja, diese Farben des Regenbogens sind ja auch zugeordnet unseren Chakren. Ja. Wie kann es jetzt so sein, dass aus diesen 7 Chakren auf einmal 8 werden? Und auch da gibt es neue Erkenntnisse oder neue Entwicklungen, neue Entdeckungen in verschiedenen spirituellen Traditionen. Allen voran habe ich es beim Marco Pokacznik gehört. Das ist vielleicht der bekannteste Geomant und Landschaftsheiler und großer Künstler auch. Und auch ein sehr medial veranlagter Mensch, vor allem auch seine beiden Töchter, die leider beide schon gestorben sind, die auch beide sehr medial veranlagt waren. Und die haben diese Information bekommen, dass im Herzbereich noch ein weiteres Herz vorhanden ist. Nicht nur unser spirituelles Herz, das in der Mitte ist, und unser physisches Herz, das auf der linken Seite ist, sondern wir haben auch auf der rechten Seite ein Herz, das ist Elementarherz. Und dieses Elementarherz wird auch in der grünen Farbe ausgedrückt. Das ist das 8. Chakra eigentlich, oder der 8. Ort. Und das finde ich so schön, dass das wieder alles so zusammenkommt und dann doch wieder stimmt mit diesen Farben und mit dem 8-gliedrigen Pfad. Und jetzt haben wir auch 8 Chakren, und da nochmal das Herz wird nochmal, dieser Herzbereich wird nochmal zusätzlich verstärkt. Und das haben wir eben auch versucht, sozusagen zum Ausdruck zu bringen und darzustellen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Also ich bin zumindest selber ganz berührt von diesem, wie das die letzten Tage ja erst so entstanden ist. Wir hatten immer gedacht, wir brauchen eine Mitte, wir brauchen eine Mitte. Und es war irgendwie, kam es nicht so. Und dann auf einmal ist, ich möchte fast sagen, wie von selbst so ein bisschen entstanden. Und jetzt ist es so stimmig und fühlt sich so gut an. Ja. Steine waren wir dann noch am Lech und haben am Lech einen besonderen Platz, wo auch Rituale ab und zu ausgeführt werden, haben wir die Steine, die dann in der Mitte auch diesen Kreis bilden, noch gesammelt, und die Haselnussstecken, die sind von unserem Garten, wo wir momentan leben, haben wir die Haselnussstreuer gefragt, ob sie uns die geben würden. Und ja. Ja, das ist jetzt so ein symbolischer Ausdruck, um, ja, ich denke, so einen heiligen Raum oder einen Raum, so ein Feld zu schaffen, in dem wir uns die nächsten Wochen bewegen werden und uns davon berühren lassen, uns immer wieder daran erinnern lassen, ja, der achtfache Pfad, den trage ich ja in mir und der möchte in mir auch zur Entfaltung kommen. Da ist ja auch bei uns allen eine tiefe Sehnsucht auch da, dem auch nachzukommen. Die Liebe ist ja natürlich auch, die Herzen symbolisieren ja auch Liebe und die Stupa symbolisiert Frieden. Das ist ja in uns allen vorhanden, dass wir diese Sehnsucht haben. Und letztendlich hat der Buddha ja auch gesagt, das ist das, was wir eigentlich sind, wer wir wirklich sind. Ja. Unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht, ist Liebe und Frieden. Durch hinzugekommene Trübungen haben wir vergessen, wer wir eigentlich sind. Ja. Also und allein sich das vorzustellen, eigentlich bin ich Liebe, bin ich Frieden. Und in der Tiefe meines Herzens kann ich das immer noch spüren und entdecken. Ja. Sodass der Weg, den wir hier beschreiten werden, auf der einen Seite ein Weg ist, wo wir diese hinzugekommenen Trübungen so versuchen, ein bisschen loszulassen, ein bisschen auf die Seite zu schieben, sodass das dann, was innen auf uns wartet, nachdem wir so tiefe Sehnsucht haben, dass das dann mehr und mehr zum Vorschein kommen kann, dass das befreit werden kann. Ja. Und dafür steht dieses Mandala, dafür steht der achtfache Pfad. Ja. Wie wir diese Farben den acht Pfadgliedern zuordnen können, das ist jetzt noch nicht, das ergibt sich vielleicht im Laufe von dem Kurs, da wollte ich jetzt nicht zu überinterpretieren oder irgendwas künstlich da rein geben. Vielleicht wird es so kommen, dass tatsächlich auch die einzelnen Pfadglieder, ich habe schon ein paar Ideen, aber vielleicht kommt es auch noch im Laufe dieses Kurses auch zum Vorschein, wird noch klarer. Ja, dann ist natürlich heute Abend auch ein total schöner Moment, so auch ja, eine Art Entschluss zu fassen, sich nochmal auch vielleicht bewusst zu machen, warum bin ich auch hierher gekommen, was ist meine Intention, was ist mein Entschluss. Und vielleicht da nochmal für sich selber zu schauen, was möchte in mir zum Vorschein kommen, was möchte heilen, was möchte befreit werden, was möchte entfaltet werden, wohin soll die Reise für mich gehen und natürlich auch, wohin soll die Reise für uns zusammengehen. Das ist ja auch was ganz Besonderes, dass wir hier zusammen eine Reise antreten werden und gleichzeitig auch natürlich immer auch eine individuelle Reise machen werden. Ja. Vielleicht ist für heute Abend auch erst einmal genug. Ihr habt so viele Infos bekommen und so viele Erklärungen schon bekommen. Wir werden morgen um 6 Uhr gemeinsam hier meditieren. Dann wird um 6.45 Uhr wird der Gong gehen. Und die gemeinsame Meditation ist beendet. Wer sitzen bleiben möchte, länger meditieren möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, das auch zu machen. Wer Gehmeditation machen möchte, ist natürlich auch herzlich eingeladen, das zu machen. Vielleicht zu versuchen, vielleicht ganz kurz als Anweisung für die Gehmeditation, zu versuchen, auch da in eine neue Beziehung, in einen neuen Kontakt zu kommen, mal zu bewusst, sich zumindest einmal vorzustellen, vielleicht dann irgendwann auch zu erleben, wie wir auf Mutter Erde gehen, wie wir mit jedem Schritt sozusagen Mutter Erde berühren und in Kontakt gehen und dadurch in eine Verbindung gehen. Mutter Erde, die uns alles gibt, von der wir alles geschenkt bekommen haben und die wir leider alles andere als wertschätzend und dankbar behandeln. Also auch eine schöne Möglichkeit, die Gehmeditation so einmal zu praktizieren. Gehpfad sich aussuchen, vielleicht so 10, 15, 20 Meter lang, und dann geht man auf und ab und versucht immer wieder ganz in diesen gegenwärtigen Moment zu kommen und ganz das Gehen zu erleben. Es ist ja auch eine so einfache Anweisung, die der Buddha gegeben hat, das Sitzen einmal zu erleben, bewusst mitzubekommen, das Gehen einmal zu erleben, bewusst mitzubekommen. Viel mehr ist gar nicht zu tun. Also wenn wir das Gehen bewusst erleben, sind wir im gegenwärtigen Moment angekommen, sind wir bei uns selbst angekommen, sind wir im eigenen Körper angekommen. Also das ist schon ein großer Schritt in Richtung Freiheit. Das ist ein großer Schritt raus aus diesem gestressten Hochgeschwindigkeits-Lebensgestaltung. Und da kann man natürlich auch schauen, wie man auch das Tempo dann wählt, ob man ganz langsam gehen will oder normal gehen will oder vielleicht auch erst einmal ein bisschen schneller gehen will. Es geht vor allem darum, mal in dieses bewusste Mitbekommen, in dieses bewusste Erleben von dem Gehen reinzukommen. Auch das ist schon eine bewusstseinserweiternde Übung. Dann wird es auch die Möglichkeit geben für diejenigen, die auch immer wieder mal in der Pagodenkapelle meditieren wollen, dass man die zweite Hälfte von dem Morgenprogramm sozusagen in der Pagodenkapelle auch meditieren kann, bevor es dann zum Frühstück kommt. Aber da hätte ich die Bitte, dass diejenigen, die hier bleiben, dann auch hier bleiben und dann nicht nach 5 Minuten oder 10 Minuten rausgehen, sondern dass der Raum dann auch bleibt. Diejenigen, die in die Pagodenkapelle gehen wollen, dass die mehr oder weniger relativ zügig rübergehen und dann aber auch die Zeit drin bleiben. Ja, und die mit der Gehmeditation, die können das natürlich so gestalten, wie es passend ist. Ja. Dieter wird ja auch im Laufe der Woche auch Yoga anleiten. Und da gibt es dann als weitere Möglichkeit vielleicht für diejenigen, die Yoga machen wollen, auch kann man natürlich dann auch in dem Yoga-Raum vorne, vis-à-vis von der Bibliothek, kann man dann auch Yoga machen. Ja, und dann haben wir Frühstück. Ihr werdet in die ersten Dienste eingewiesen und um 9:30 Uhr wollen wir uns dann oben am Parkplatz treffen und mit euch eine kleine Tour übers Gelände machen, euch so die verschiedenen Orte auch zeigen. Vielleicht noch zu dem Windelement, das habe ich noch nicht erwähnt. Der Ort ist natürlich klar, das ist da vorne, wo auch tatsächlich immer Wind geht, der Friedenshügel oder der Pagodenhügel. Und das Feuerelement, ja, da sind wir noch so am reinspüren, ob da nicht, da gibt schon auch so mobile Feuergeschichten, aber ich denke, es wäre vielleicht auch schön, auch einen Ort auch zu schaffen, wo das Feuerelement auch einen festen Platz auch hat. Und vielleicht ist das auch, ich weiß noch nicht, ich möchte jetzt da nicht übergriffig sein für die Hausgemeinde, in Bezug auf die Hausgemeinschaft. Aber vielleicht entsteht auch sowas, wo dann der Ort auch von uns auch miteinander gestaltet werden kann. Wäre eine Idee. Und dann, haben wir dann, wir werden dann diesen Rundgang in der Jurte abschließen und da haben wir dann noch eine Überraschung für euch.